Stell dir vor, du gehst wegen Magen-Darm zum Arzt, nebenbei erzählst du, dass du gerade schlecht schläfst und am Ende steht die Diagnose einer psychischen Erkrankung in deiner Akte. Heute geht's bei FKM um falsche Diagnosen, die wohl viel häufiger vorkommen, als man so denkt und die schwerwiegende Folgen haben können. WDR-Journalistin Berit Karlus hat sich das Problem gemeinsam mit ihren Kolleginnen von Team Recherche angeschaut. Berit erklärt, wie solche falschen Diagnosen in unseren Akten landen und was das Abrechnungssystem in Arztpraxen damit zu tun hat. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 4. Februar. Hi Berit, schön, dass du bei uns bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Hi.
Wir haben für unsere Recherche unter anderem mit Steffi gesprochen. Steffi heißt eigentlich anders, die ist anonymisiert. Die ist in ihren 30ern, die ist Beamtin. Die wirkt eigentlich wie jemand, von dem man so denken kann, ja, also eigentlich kann sie so schnell nichts außer Ruhe bringen, hat aber eben was erlebt, was für sie schon krass war. Vor ein paar Jahren wurde sie verbeamtet und hat sich dann privat krankenversichern lassen. Das machen ja viele Leute so. Hat dann also ein paar Fragen zu ihrer Gesundheit beantwortet und ist problemlos auch in eine private Krankenversicherung reingekommen. Ein paar Monate später braucht sie dann eine teure Behandlung. Dann will ihre private Krankenversicherung alle möglichen Behandlungsinfos von ihr haben und auch eben die Akte ihrer alten Krankenkasse. Steffi gibt die natürlich frei, denkt sich so, ja, ich habe ja nichts zu verheimlichen und bekommt dann einige Zeit später Post von ihrer privaten Krankenversicherung, macht den Brief auf und traut halt echt ihren Augen kaum.
Beim Öffnen sehe ich als erstes Rücktritt. Sie sind mit sofortiger Wirkung nicht krankenversichert.
Ihre private Krankenversicherung ist also zurückgetreten.
Mir wird total schummrig, Blut sackt in die Knie.
Sie hatte wirklich das Gefühl, sie kriegt eine Panikattacke.
Ich habe den Brief tatsächlich mehrmals gelesen und musste erst mal verarbeiten, was ich da in diesem Moment lese.
Und zwar, dass die Krankenkasse ihr vorwirft, Diagnosen nicht angegeben zu haben, als sie ursprünglich diesen Gesundheitsfragebogen ausgefüllt hat. Und jetzt sagt, naja, die hast du nicht angegeben. Hättest du die angegeben, hätten wir dich gar nicht erst versichert. Dementsprechend treten wir halt jetzt von dieser Versicherung zurück. Ergo werfen Steffi aus der Versicherung raus. Am Ende ist es so, dass ihre private Krankenkasse ihr vorwirft, dass in ihrer alten gesetzlichen Krankenkassenakte 17 Diagnosen stehen würden, die sie nicht angegeben hätte.
Ich erinnere mich tatsächlich an den Tag, als ich die Krankenakte durchgearbeitet habe. An meinem Tisch im Wohnzimmer sitze ich dabei mit einem ganzen Stapel Unterlagen. Da stehen auch die abgerechneten Diagnosen drin.
Also da steht ein Lymphödem drin, ein Lipödem, da steht ein Hornhautgeschwür, ein Kieferbruch, eine hypochondrische Störung. Also wirklich Sachen, bei denen Steffi sich auch dachte,
wo kommt das her? Was ist das? Warum ist das da drinne? Warum rechnet man das ab?
Wo kommen diese Diagnosen her? Wir haben das dann auch mal gegengecheckt, ne? Und wir haben uns diese Diagnosen angeguckt, Steffis Krankenkassenakte, Atteste, Unterlagen und so weiter. Und können sagen halt, von diesen 17 Diagnosen, die sie angeblich nicht angegeben hat, sind mindestens 8 Diagnosen, aber ganz klar falsch.
Als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß, wenn wir mal so reden können. Das war mein Gedanke, als ich diese Akte gesehen habe. Wollt ihr mich verarschen?
Bei Steffi war das jetzt ja so, die ist ja aus ihrer privaten Krankenversicherung geworfen worden. Die war dann für eine Zeit lang nicht richtig krankenversichert. Das hat auch wirklich was mit ihr gemacht.
Die Gedanken, nicht krankenversichert zu sein, gehen gleich mit dem Gedanken her, oh Gott, was ist, wenn mir jetzt was passiert?
Also die hat sich dann für die Zeit echt nicht mehr richtig aus dem Haus getraut und so. Das waren ein paar Wochen.
Ich habe da wirklich in dieser Zeit alles eingestellt, was so mein normales Leben war. Freizeitaktivität, alles wirklich sein lassen und wirklich nur das Notwendigste gemacht. Dass es eben gar nicht zu dieser Situation kommt, dass irgendwas Größeres passieren könnte.
Weil sie dann bei einer Krankheit das privat hätte zahlen müssen.
Weil sie dachte, okay, was ist, wenn ich jetzt einen riesigen Unfall habe?
Ich habe ja gar nicht das Geld auf der hohen Kante, um einen Krankenhausbesuch zu bezahlen.
Plötzlich ist Steffi also nicht mehr richtig krankenversichert, offenbar wegen dieser Diagnosen. Am Ende haben sie ihr vorgeworfen, 17 Diagnosen aus der Akte ihrer gesetzlichen Versicherung verschwiegen zu haben. Es geht dabei um Erkrankungen, die sie teilweise gar nicht zuordnen kann und die sie teilweise nie hatte. Was sind das denn für Diagnosen?
Teilweise sind es welche, wo sie sagte so, okay, da hatten Ärzte mal im Verdacht, dass ich das hatte, aber die hatte ich nicht wirklich. Und teilweise hat sie noch nie irgendwas von denen gehört. Zum Beispiel ist da ein Hornhautgeschwür. Dahinter steckt eigentlich nur eine kleine Verletzung am Auge. Da ist dann Kieferbruch. Das war eigentlich nur eine Knirschiene. Und diese hypochondrische Störung, die Steffi in ihrer Akte stehen hat, dahinter steckt eigentlich halt nur ein Schwangerschaftstest, den sie mal bei ihrer Frauenärztin gemacht hat. So, und den fanden wir besonders krass, weil wir uns halt dachten, okay, eine hypochondrische Störung, das ist halt echt eine schwerwiegende psychische Krankheit, bei der man eben davon überzeugt ist, ne, körperlich krank zu sein, auch wenn es dafür eigentlich keinen medizinischen Grund gibt. Und Steffi hätte schon alleine nur wegen der die Krankenversicherung nicht bekommen, hat ihr ihre private Krankenversicherung irgendwann geschrieben. Das heißt, wir sind dann in unserem Rechercheteam auf die Recherchereise gegangen. Wie zur Hölle ist diese hypochondrische Störung jetzt in Steffis Akte gelandet?
Ist das ein Einzelfall oder kommt sowas öfter vor?
Wie häufig falsche Diagnosen in der Krankenakte landen, das kann man, um ehrlich zu sein, nicht sicher sagen. Wir haben bei unserer Recherche wirklich viele Leute gefunden, die von sich selber sagen, dass sie falsche Diagnosen in der Krankenakte haben. Offizielle Erhebungen konnten wir aber nicht finden. Ist bei dem Thema natürlich auch einfach schwierig, weil wie willst du das genau feststellen? Deshalb haben wir dann gesagt, okay, was können wir machen? Dann haben wir jemanden gefragt, der einen Einblick in viele Krankenakten hat. Und zwar den Versicherungsmakler Bastian Kunkel.
Wir würden sagen, aus unserem Beratungsalltag, dass nahezu jeder zweite unserer Mandanten schon mal eine falsche Diagnose in seiner Akte, in seiner Abrechnung gefunden hat.
Das ist jetzt ganz klar natürlich nur eine Stimme, das ist nicht repräsentativ, aber fanden wir trotzdem krass.
Um dem nun auf die Spur zu gehen, woher diese falschen Diagnosen kommen, habt ihr euch unter anderem Akten von Krankenkassen angeschaut. Wie kommt man denn eigentlich an seine Krankenkassenakte?
Wir haben ja jetzt die elektronische Patientenakte.
Schon lange ist sie Thema. Jetzt gehört die digitale Patientenakte zum Alltag in deutschen Arztpraxen. Von heute an müssen Ärzte und andere Gesundheitseinrichtungen wichtige Daten, etwa Laborwerte und Medikamente, digital eintragen.
Diese elektronische Patientenakte, die wird auch EPA abgekürzt. Die Idee dahinter ist mehr Transparenz, ne? Also, dass wir alle schneller sehen können, was für Diagnosen hat mein Arzt mir da eingetragen.
Das könnte helfen, zum Beispiel doppelte oder gar schädliche Maßnahmen zu vermeiden.
Nur so gut funktioniert das Ganze nicht, zumindest bezogen auf die Akte der Krankenkasse. Die sollen ja die Krankenkassen da hochladen. Jetzt ist die EPA noch relativ neu. Meine Krankenkasse hat zum Beispiel meine Krankenkassenakte noch überhaupt nicht in meine elektronische Patientenakte hochgeladen. Bei meiner Kollegin war es genauso. Wir drei aus dem Rechercheteam haben dann nämlich für diese Recherche auch unsere eigenen Krankenakten mal angefordert und mussten das alle drei noch sehr oldschool machen. Und zwar mussten wir bei unseren Krankenkassen anrufen und denen E-Mails schreiben und dann ein bisschen hinterher bleiben. So einfach ist es gar nicht. Und mussten dann unsere Krankenkassenakten auf diesem Wege anfordern. Und die kommen dann wirklich in so einem fetten Papierumschlag per Post. Also ich glaube, ich hatte irgendwie gefühlt 90 Seiten oder so vor mir liegen mit ganz, ganz vielen Daten, bei denen ich beim Arzt war und Diagnosen der letzten 10 Jahre.
Was genau stand da bei dir drin?
Da waren so ein paar Sachen drin, wo ich mir dann dachte, okay, also so ganz richtig ist das, glaube ich, nicht gewesen. Aber jetzt nichts super Kritisches. Bei meiner Kollegin Jana war das auch so. Aber bei meiner Kollegin Melli war das anders. Die hat tatsächlich eine falsche psychische Diagnose gefunden in ihrer Akte. Da waren wir echt erstaunt alle. Vor allem, als sie so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählt hat, ne? Weil die hat dann da so gesehen, okay, da steht in meiner Akte jetzt irgendwie eine nicht organische Schlafstörung drin, also eine psychisch bedingte Schlafstörung. Das hatte ich nie, das hat mir nie ein Arzt gesagt, dass ich das hätte. Ich weiß gar nicht, wo das herkommen soll. Hat da ein bisschen nachgedacht und dann ist ihr wieder eingefallen, okay, also vor 7 Jahren, als das eingetragen wurde, war sie mal wegen Magen-Darm beim Arzt, bei einer Vertretungsärztin, wollte sich einen Attest holen. Nebenbei hat die Ärztin dann gefragt, und wie geht's Ihnen sonst so? Und Melli hat dann ohne Hintergedanken geantwortet, ja, alles gut, bisschen Prüfungsstress, ich schlafe gerade nicht so gut. Die Ärztin hat ihr einfach nur empfohlen, ein bisschen mehr Wasser zu trinken. Und dann, was Melli nicht weiß, ihr eben auch diese Diagnose eingetragen.
Krass, aber was steckt dahinter? Warum machen Ärztinnen und Ärzte sowas?
Das Erste, was wir uns gefragt haben, ist, ob dahinter Abrechnungsbetrug stecken könnte. Also, dass Ärzte Diagnosen stellen, die es einfach nicht gibt, um mehr Geld abzurechnen. Du musst dir das so vorstellen, also wenn du einmal falsche Diagnosen googelst, dann wird das auch eigentlich immer sofort als Grund angegeben, was dahinter stecken könnte. Wir haben uns das dann mal angeguckt und herausgefunden, Abrechnungsbetrug kann tatsächlich auch ein Grund sein, warum es zu falschen Diagnosen kommt, weil Ärzte tatsächlich mit bestimmten Diagnosen, vor allem mit psychischen Diagnosen, ein bisschen mehr Geld verdienen können, einfach weil sie mit denen mehr Leistung abrechnen können. Aber, und das haben wir auch gemerkt, wer es damit übertreibt und sich nicht an übliche Grenzen hält, ne? Also diese Ziffern kann man nicht unendlich viel abrechnen im Quartal, der fällt dann auch schnell mal auf. Also, dass jetzt mal ein Arzt eine falsche Diagnose einträgt, um sich was dazu zu verdienen, das gibt's bestimmt schon. Aber dass das jetzt so oft passiert, dass das der einzige Grund für alle falschen Diagnosen ist, das kam uns einfach nicht plausibel vor. Deshalb haben wir weiter recherchiert und dann wollten wir mit einem Arzt sprechen, der uns halt sagt, wie er eigentlich Diagnosen einträgt und was dahinter steckt. War auch gar nicht so einfach, dann einen Arzt zu finden, der das so offen erzählen und sich auch ein paar kritischen Fragen stellen möchte. Wir haben dann aber einen Arzt gefunden, den Dr. Bernd Oehlschlegel.
Wollen Sie mir einmal zeigen, wie die Diagnosevergabe hier funktioniert?
Wir unterhalten uns erstmal mit dem Patienten. Das heißt, der Patient erzählt uns mehr oder weniger seine Probleme in relativer kurzer Zeit. Dann wird untersucht und dann stelle ich eine Diagnose.
Dr. Oehlschlegel ist schon seit über 30 Jahren Arzt und hat in seiner Kleinstadt im Sauerland in seiner Hausarztpraxis auch richtig viel zu tun.
Du bist ständig unter Hetze.
Also der hat um die 60 bis 80 Patienten am Tag, sagt der. Und da ist ganz klar, pro Patient hast du nur ein paar Minuten im Schnitt und zum Diagnose eintippen dann am Ende halt wenige Sekunden.
Ich bin in der Regel bestrebt, mehr Diagnosen einzutragen, also überzudiagnostizieren.
Er trägt also auch oft das als Diagnose ein, was Patienten ihm halt so an persönlichen Infos erzählen. Solange die für medizinisch relevant hält, das ist schon wichtig, aber solange die für medizinisch relevant hält, landen die dann auch schnell mal in der Akte. Der Arzt hat übrigens auch gesagt, seine Diagnosen, das seien Arbeitsdiagnosen und damit auch nicht falsch. Das war ihm ganz wichtig. Das Problem ist ja halt nur, das muss man sich mal überlegen, so eine Diagnose, die bleibt nicht beim Arzt im System, sondern die wandert weiter in die Krankenakte bei der Krankenkasse. Und somit ist auch, wenn der Arzt sich denkt, okay, das ist jetzt nur eine Arbeitsdiagnose oder ich muss die jetzt einfach schnell mal eintragen, ist sie dann später in der Krankenakte von dem Patienten in der Krankenkasse auch drin.
Für uns ist entscheidend, wir müssen eine Diagnose erstellen, weil wir abbilden müssen, dass wir einen Patienten behandeln und was wir vor Behandlung gemacht haben.
Und uns haben halt Ärzte erzählt, dass sie sich einfach auf der sicheren Seite fühlen, wenn sie Diagnosen eintragen, also wenn sie einfach gut dokumentieren, was du sagst.
Was nicht diagnostiziert worden ist, hat nicht stattgefunden.
Er glaubt halt einfach, dass wenn er nicht ausreichend dokumentiert und Diagnosen einträgt, dann kann ihm später vorgeworfen werden, nicht richtig abzurechnen.
Okay, also die Abrechnung durch den Arzt spielt da auch eine Rolle. Wie funktioniert denn das Abrechnungssystem? Kannst du das mal für Dummies erklären?
Im Grunde genommen läuft es sehr, sehr vereinfacht darauf hinaus. Nach einer Behandlung, da muss der Arzt halt eben angeben, was genau er geleistet hat. Ne? Also untersuchen, Rezept ausstellen und so weiter. Aber um echt Geld für diese Behandlung zu kriegen, muss er in der Regel halt eben auch eine Diagnose angeben. Und hier kommt der ICD-10-GM ins Spiel. Das ist ein Katalog mit Zahlencodes für alle möglichen Krankheiten und Beschwerden.
ICD-10-GM.
Genau, klingt ein bisschen nach Science-Fiction, ne? Ist aber halt eben einfach dieser Katalog mit Zahlencodes für Krankheiten und Beschwerden. Und da sucht er sich eine von aus und diese Daten, die wandern dann eben weiter. Der Arzt, der kriegt sein Geld und die Daten des Patienten, also die Diagnose, die landet dann eben in der Krankenakte bei der Krankenkasse. Und was uns aufgefallen ist, wir haben eine Art Systemfehler in dieser Art gefunden, wie abgerechnet wird. Das sieht man ganz gut an Steffis Fall mit der hypochondrischen Störung.
Also diese hypochondrische Störung, die sie ja in Wirklichkeit gar nicht hatte, so steht es aber in ihrer Krankenakte. Eigentlich hatte sie ja nur einen Schwangerschaftstest gemacht.
Genau, genau.
Ich hatte einen normalen Schwangerschaftstest aus der Drogerie, der irgendwie nicht so das angezeigt hat, was ich wollte.
Bei Steffi war das damals so, die hatte schon einen Test zu Hause gemacht, die war nervös, weil die eigentlich bald eine OP hatte, für die, die nicht schwanger sein durfte. Dieser Test zu Hause war positiv.
Und weil ich da halt auf Nummer sicher gehen wollte, eben wegen dieser anstehenden OP, und dachte ich mir, gut, am sichersten ist es beim Frauenarzt, und habe dort auch vorgesprochen, worum es geht. Und dann wurde halt gesagt, ja klar, ist gar kein Problem, dann machen wir jetzt hier einen Schwangerschaftstest.
Und was sie halt nicht wusste, ist, dass ihre Ärztin eine Diagnose eingetragen hat. Und zwar, so steht es zumindest auf einem Attest von der Ärztin, hat die Ärztin die Diagnose Angst vor Schwangerschaft eingetragen. So, und dann kommt wieder dieser ICD-10-GM ins Spiel. Da musst du dir vorstellen, da gibt's halt echt tausende Codes drin, ne? Also um da irgendwas zu finden, nutzen Ärzte Suchhilfen in ihrer Praxissoftware, weil natürlich kann man von denen nicht erwarten, dass die das alles auswendig können. Wollten wir also mal ausprobieren. Im Internet habe ich dann so einen offiziellen ICD-Browser gefunden. Und du musst dir vorstellen, die basieren auf den gleichen so Diagnosesammlungen, auf denen auch eben diese Praxissoftwares von Ärzten basieren. Dachten wir also, okay, kann man ganz gut hieran mal testen. Und da stehen halt eben nicht nur alle möglichen Krankheiten drin, sondern da sind auch Synonyme für diese Krankheiten und ähnliche Erkrankungen drin gelistet. Das Ziel ist eben, dass Ärzte später nur noch ganz schnell, die haben ja nur ganz wenig Zeit zur Diagnoseeingabe, ein Schlagwort eintippen müssen, um den passenden Code zu finden. Ich habe das also mal gemacht. Ich habe einfach mal nach Angst vor Schwangerschaft gesucht und auch was gefunden und mir dann den Code angeguckt. Der Code ist da, F452. Habe ich mal nachgeschaut und festgestellt, krass, unter diesem Code F452, da fallen im Praxissystem 38 verschiedene Diagnosebegriffe drunter. Und alle diese Diagnosebegriffe laufen unter dem Oberbegriff hypochondrische Störung. Unsere Recherche hat also eben gezeigt, bei der Abrechnung von Ärzten wird vor allem nur dieser Code weitergereicht an die Krankenkasse und nicht unbedingt die konkrete Beschreibung der Diagnose, die der Arzt oder die Ärztin da eben in diesem System anklickt. Heißt, es kann passieren, dass in deiner Krankenkassenakte dann dieser Code mit dem zugehörigen Oberbegriff steht und nicht konkret das, was der Arzt ausgewählt hat. Und diese Oberbegriffe, die klingen halt mitunter echt schlimmer als die Diagnosebegriffe, die der Arzt da angeklickt hat in seinem System. Und so kam das zum Beispiel bei Steffi, oder so kann es passieren, dass dein Arzt am Ende eine Angst vor Schwangerschaft anklickt und am Ende steht dann eine hypochondrische Störung in der Akte. Und das habe ich eben auch selbst mal durchgespielt. Ich bin dann für die Recherche zu Dr. Ölschlegel gefahren. Und da habe ich ihn dann auch einfach mal gefragt, okay, also was wäre denn jetzt, wenn ich ihn erzählen würde so? Ja, also ich bin gerade recht antriebslos, ich habe total wenig Energie, ich bin müde, ich merke, ich kann mich einfach zu nichts mehr richtig motivieren.
Dann können wir Antriebsschwäche nehmen.
Hat er mir auch in seinem System gezeigt. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, kommt es denn noch so später bei der Krankenkasse an am Ende? Und da hat er auch gesagt, nein. Das kommt als F329, also als dieser Code bei der Krankenkasse an.
Wenn wir jetzt in den ICD-Code mal reingehen würden, dann gucken wir mal F329. Bei der Krankenkasse, da kommt Depression raus. Eine ganz andere Diagnose.
So, und das ist natürlich krass, ne? Also ich sag einmal so, okay, ich bin ein bisschen antriebslos, ich komme nicht richtig raus, ich bin nicht richtig motiviert. Und am Ende könnte es passieren, dass eine depressive Episode in meiner Krankenkassenakte steht.
Das ist ja das Problem des ICD-10 in der Hausarztpraxis. Ich wähle eine Sache aus, laut ICD-10, die man damit verschlüsseln könnte, ja? Und wähle eine Antriebsschwäche aus, einfach eine Antriebsschwäche. Und daraus macht das System aufgrund der Codierung eine depressive Episode.
Dr. Ölschlegel hat uns aber gesagt, ich kann mich nur daran halten, was meine Praxissoftware mir sagt, was eine Option ist, als Diagnose zu nehmen.
Ich richte mich nach meinem System. Ich gebe das nicht bei Google ein. Das sind meine Stammdaten, die mir von den Softwareherstellern zur Verfügung gestellt wird, die ja dem ICD entsprechend ist.
Also falsche Diagnosen, zum Beispiel bei Steffi, können wohl euren Recherchen nach auch ihren Ursprung in der Praxissoftware haben, die Ärztinnen und Ärzte benutzen. Die tragen da Diagnosen ein und machen damit später auch ihre Abrechnung. Aber ich frage mich, so wie das System arbeitet, das wusste jetzt Dr. Ölschlegel, aber das muss doch auch anderem medizinischem Fachpersonal bekannt sein.
Also was wir sehr spannend fanden bei unserer Recherche, ist halt, dass unterschiedlich großes Wissen darüber zu bestehen scheint, dass es diesen Effekt überhaupt gibt. Also wir haben mit medizinischem Fachpersonal im Hintergrund gesprochen, die wirklich überrascht waren, als wir ihnen das erzählt haben. Hey, je nachdem, was du hier gerade für einen Diagnosebegriff auswählst, landet der anders bei der Krankenkasse in der Krankenakte. Die dachten sich, ich gebe doch hier eine Angst vor Schwangerschaft ein. Natürlich landet die dann auch da. Die waren sehr überrascht davon, dass es nicht so ist. Also es herrscht auch einfach Unwissen da. Da haben wir das Gefühl, es würde helfen, wenn da einfach mehr aufgeklärt wird, medizinischem Fachpersonal gegenüber, wie das genau alles in der Bürokratie, in diesem großen Komplex von Abrechnungssystemen eigentlich abläuft. Aber je nachdem, wo man lebt, gibt es wenig Ärzte. Die Ärzte, die es gibt, die haben sehr, sehr viel zu tun. Und da ist es dann so, dass Ärzte sich dann eben auch durchaus die Zeit, die sie haben, eher nehmen, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Patienten richtig behandeln und dann dieses Bürokratische, ne, das Diagnosen eintragen am Ende, das Abrechnung machen, dass das halt auch sein kann, dass das ein bisschen hinten überfällt. Und dann da noch von einem Arzt zu erwarten, diese ganzen Diagnosecodes zu googeln, ist natürlich auch viel.
Und hast du auch mal mit den Betreibern der Software gesprochen, also die das anbieten? Könnte man da softwaremäßig was machen?
Also es gibt ganz viele verschiedene Praxissoftwares und wir haben mit der gesprochen, die Dr. Ölschläge nutzt. Der Hersteller dieser Praxissoftware sagt uns ganz klar, er müsse sich, wie alle zugelassenen Praxissoftwares, an die Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung halten. Die sind für die Abrechnung von Ärzten zuständig. So, und dann haben wir die Kassenärztliche Bundesvereinigung angefragt und die hat uns dann auf das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verwiesen. Das sind die, die jährlich den neuen ICD-10-GM herausgeben. So, und die haben uns dann wiederum gesagt, naja, die Diagnosestellung und die korrekte Codierung, die liegt eigentlich am Ende in der Verantwortung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Und wir wollten die ganze Zeit wissen, wer ist denn hierfür verantwortlich und hatten so ein bisschen das Gefühl, naja, also am Ende ist irgendwie mal wieder keiner richtig schuld.
Sie können nicht von einem Fehler reden. Der Fehler ist das System komplett.
Ich habe auch mit einem Gynäkologen geredet. Das ist ein Gynäkologe für privatversicherte Patienten. Bei denen läuft das mit der Abrechnung noch mal ein bisschen anders. Aber der berät auch andere Ärzte, auch Ärzte von gesetzlich versicherten Patienten, zu ihrer Abrechnung. Der heißt Dr. Rainer Burger.
Der Fehler ist der ICD-10-Code, der nicht erschöpfend ist, aber auch nicht sein kann. Und der Fehler ist mangelnde Zeit.
Das heißt, und das ist auch genau der Eindruck, den wir am Ende bei dieser Recherche hatten, es gibt nicht den einen Schuldigen, es ist nicht der eine böse Arzt oder so, sondern es ist halt wirklich einfach ein System, was einfach nicht richtig funktioniert. Das heißt, die einzige Möglichkeit am Ende, die realistisch ist, ist halt, dass Patienten da selber drauf achten müssen, dass die versuchen müssen, so regelmäßig es geht, Einblick in ihre eigene Krankenakte zu bekommen, um zu schauen, okay, die Diagnosen, die hier drin stehen, sind die eigentlich richtig oder nicht? Und falls sie nicht richtig ist, also wenn ein Patient wirklich eine falsche Diagnose da entdeckt, dann hat er oder sie die Möglichkeit, zu seinem Arzt oder zu seiner Ärztin zu gehen, die da freundlich drauf anzusprechen und zu sagen, okay, hier ist eine Diagnose in meiner Akte, die ist so nicht ganz richtig, und dann zu hoffen, dass dieser Arzt oder diese Ärztin die Diagnose dann revidiert, also ein Attest ausstellt, was belegt, dass die Diagnose falsch ist.
Und wenn jetzt diese elektronische Patientenakte kommt, wird dann nicht dadurch automatisch alles viel transparenter und das Problem könnte sich auflösen?
Ja, das ist die große Hoffnung auf jeden Fall. Uns wurde auch sehr häufig bei der Recherche gesagt, naja, aber das ist jetzt alles bald gar kein Problem mehr. Jetzt kommt ja die elektronische Patientenakte. Es ist allerdings nicht so wie bei Privatpatienten, dass du dann einige Zeit, nachdem du beim Arzt was später sofort siehst, okay, der hat mir jetzt diese und jene Diagnose eingetragen, und dann auch sofort sagen kannst, aber warte, ich war ja aus einem ganz anderen Grund da und warum steht die jetzt da drin, und dich dann da melden kannst, sondern das kann echt dauern, bis die Krankenkassen die Krankenakte dann da hochladen. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal bei meiner Krankenkasse einfach mal nachgefragt, naja, was glauben Sie denn, wie lange würde das dauern? Und die meinten dann zu mir, naja, also das wäre dann in etwa 3 Quartale nach Ende des Quartals. Also musst du dir vorstellen, wenn ich jetzt zum 1.1. zum Arzt gehe, wäre das bei meiner Krankenkasse so, dass ich erst zum 1.1. im Folgejahr sehe, was für Diagnosen mir in dem Quartal eingetragen wurden. Und da muss man sich dann natürlich wirklich doll noch dran erinnern, warum war ich jetzt eigentlich wirklich da?
Diese falschen Diagnosen können also ihren Ursprung im System selbst haben, mit weitreichenden Folgen. Du hast uns von dem Fall von Steffi erzählt. Sie wurde ja wegen falscher Diagnosen aus der privaten Krankenkasse geworfen und war dann nicht mehr richtig krankenversichert. Wie ging es für sie weiter?
Sie hat manche dieser Diagnosen über Ärzte wieder revidieren lassen. Sie hat auch dann eine neue Versicherung gefunden. Also sie ist neu privat krankenversichert. Allerdings mit Aufpreis, muss man sagen. Sie zahlt jetzt mehr als vorher. Aber Steffi ist dann in Rechtsstreit gegangen mit ihrer alten privaten Krankenversicherung, hat dort dann auch die Atteste vorgelegt, ist allerdings immer noch im Rechtsstreit mit denen. Also das hat sich dann nicht alles in Luft aufgelöst, sondern das geht jetzt auch schon eine ganze Weile. Und das muss man auch sagen, sie sagt inzwischen auch, ja, also sie hat durchaus das Vertrauen zu Ärzten ein bisschen verloren.
Ich passe jetzt ganz genau auf, was ich meinen Ärzten erzähle und habe jetzt schon das letzte Jahr wirklich aufgepasst, wenn ich zur Behandlung gehe, was ich preisgebe, was ich sage, was natürlich sehr schade ist, weil ich eben schon der Meinung bin, dass manche Sachen vielleicht doch hilfreich für einen Arzt sind.
Vielen, vielen Dank, Berit.
Danke dir.
Berit Kalus hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Melanie Schöpf und Jana Heck recherchiert. Ihren Film Falsche Diagnosen, böse Überraschung in deiner Krankenakte. Für Teamrecherche verlinken wir euch in den Shownotes. Und Stichwort Diagnose. Es gibt auch medizinische Fälle, da ist es gar nicht so eindeutig. Menschen kommen mit rätselhaften Symptomen zum Arzt. Ihr Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Sie wissen einfach nicht mehr weiter. Im Medizin-Krimi-Podcast Abenteuerdiagnose geht es um solche Fälle. Engagierte Ärztinnen und Ärzte suchen nach Hinweisen in den Blutwerten, Röntgenbildern oder einer Nervenwasserprobe, um rätselhaften, seltenen Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Abenteuerdiagnose ist unser Podcast-Tipp heute. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Autor der Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Marc Hoffmann. Produktion: Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp und Fabian Zweck. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns.